Willkommen zur toxischen Herrenrunde. Ein Videopodcast mit Mitch von Mitchells Herrenlounge und Goose von Ruhrpott Outdoor. Hallo und willkommen zur neuen Folge, Folge Nummer 6, Mitch.
Wir haben fast eine komplette Staffel.
Unglaublich.
Ein Season-Finale haben wir noch vor uns.
Eine fehlt noch.
Und die heutige Folge.
Stimmt. Die heutige Folge heißt, worüber reden wir?
Urlaube für die Ewigkeit.
Oh,
deswegen sind wir auch beide so hell gekleidet heute. Es geht grundsätzlich um Folgendes. Jeder spricht von so Work-Life-Balance.
Und bei uns eher Work-Work-Balance.
Und es ist alles Dreck. Es soll keine Balance geben. Du sollst immer mehr leben, als du arbeitest.
Ja.
Das Problem ist, dass der ganze Schladderadatz irgendwie auch bezahlt sein muss.
Ja, Postcode-Lotterie.
Sehr schön. Deswegen arbeiten wir alle so viel.
Ja.
Aber die Urlaube, die man verbringt, die prägen einen nicht nur als Kind. Wie viele sitzen da draußen und sagen, als Kind sind wir mit den Eltern immer nach Bayern gefahren im Sommer oder irgendwas in der Richtung. Ja. Aber auch als Erwachsene. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel die sehr, sehr viele Heiratsanträge zum Beispiel im Urlaub gemacht werden. Warum man Lebensentscheidungen im Urlaub trifft, weil man da mal von alles abschaltet.
Hast du deinen Heiratsantrag im Urlaub gemacht?
Ja.
Du musst es jetzt überlegen.
Ja. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Wir haben uns gegenseitig einen Antrag gemacht. Sie mir einen und ich ihr einen. Aber ich glaube, ich war zuerst.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ja, war eine Art Urlaub. Lass uns mal über Urlaube sprechen, die unser Leben geprägt haben.
Ja, einige, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, ich mische uns einen Salat. Wir haben noch eine schöne Fassabfüllung.
Ja, ja.
Und du fängst mal an zu erzählen.
Okay, boah, also es gibt auf jeden Fall schon eine ganze Menge.
Wunderschönes Geräusch.
Wunderschön. Ah, der goldene Saft, herrlich.
Danke. Zum Glück, dann hätte ich gesagt, die goldene Dusche.
Hört sich an wie bei einer Golden Shower Party, wollte ich gerade sagen.
So.
Ja, man muss auch mal empfangen können. Nicht immer nur geben.
Sein Geben und ein Nehmen.
Mein Lieber, rein damit.
Mm. Der kitzelt.
Aha. Gut, gut. Ja, wird immer besser.
Leichte Apfelnote.
Ja, ganz leicht. Und so ein bisschen
Zitrusfrüchte,
Cinebang ist auch noch mit
Abgang.
Drin.
Erzähl, Sascha.
Ja, also es gibt natürlich eine ganze Menge Urlaube, die für mich unvergesslich sind. In der Folge davor hatten wir ja schon so ein paar Sachen angerissen. Unter anderem auch diese berühmten Mallorca-Urlaube, die ich immer mit dem Tattoo-Studio gemacht habe. Mhm. Das waren wirklich gute 20 Jahre, die wir jedes Jahr regelmäßig mit dem Team in Urlaub geflogen sind. Und das war auch echt bombastisch.
Wow.
Wie gesagt, immer so 12, 13 Tätowierer, ein paar Piercer dabei, eine ziemlich bunte Mischung. Die Leute hatten eigentlich von uns schon den Kaffee auf, bevor wir im Hotel angekommen sind. Aber das nur am Rande, weil der eigentliche Urlaub, an den ich mich immer erinnere, wenn es bei mir um das Thema unvergesslicher Urlaub geht, war mein erster Urlaub, wo ich mit dem Flieger in den Urlaub geflogen bin. Ich bin ganz lange Zeit nicht geflogen, weil ich erst mal Flugangst hatte oder mir vielmehr eingeredet habe, ich hätte Flugangst. Ich konnte es ja gar nicht wissen, weil ich noch nie vorher geflogen bin.
Richtig, ja.
Genau, soweit kannst du mir folgen. Bei mir war es ein Urlaub, den ich mit meiner damaligen Partnerin verbringen wollte. Die hatte einen Urlaub favorisiert, wo sie mal nach Tunesien wollte. Mhm. Tunesien war für mich jetzt überhaupt nicht auf der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. War für mich immer, jetzt, ich würde es nicht unbedingt in das Regal Shithole-Countries stellen. Also Indien oder so, wenn ich da Leute gehört habe, auch ich fliege nach Indien und hier Varanasi und so und ich möchte mal im Ganges und so, habe ich immer gedacht, ich wäre lieber tot.
Nicht für all den Bourbon in Kentucky möchte ich im Ganges baden.
No way. Tunesien habe ich gedacht, okay, da kann ich mit leben, da gehe ich drauf ein, da fliegen wir hin. Ich habe sie eingeladen natürlich, wie das dann so ist, den Flug bezahlt. Tunis Air war damals, glaube ich, auch die erste Erfahrung, wo ich gewusst habe danach, warum der Papst den Boden küsst, wenn er aussteigt aus dem Flieger.
Okay.
Tunis Air war, der Flug war, glaube ich, während des Ramadans. Das heißt, wir sind in das Flugzeug eingestiegen. Die Flugbegleiterinnen waren bis unter die Stirn vermummt. Man hat also nur so Sehschlitze gesehen. Sie haben den ganzen Tag nichts gegessen natürlich, weil Ramadan.
Da.
Und mussten uns dann unseren Flugzeugfraß servieren und waren dementsprechend auch schlecht gelaunt.
Klar, logisch.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Für mich hat das aber keinen Abbruch getan, weil ich hatte ja noch mit meiner Angst zu tun. Und habe gedacht, scheiße, worauf lässt du dich hier ein? So ein tonnenschweres Ding, also riesige Schiffe waren mir schon immer sehr suspekt, weil ich dachte, wie können die Dinger über der Wasseroberfläche bleiben? Bei Flugzeugen hatte ich aber diese, ich glaube, es ist der Kontrollverlust, der mich da so ein bisschen abgeschreckt hat. Du bist erstmal da oben und dann ist nicht hier wie bei einem Zug, du ziehst eine Notbremse und springst aus dem Fenster, funktioniert da nicht so gut. Und mir hat schon immer Angst gemacht, wenn jemand sagt, wir sind in 10.000 Metern Höhe, unter ihrem Sitz befindet sich eine Schwimmweste.
Ja,
das in Kombination war für mich immer schwierig. Tunis Air, der Flieger war nicht ganz so groß, wie ich mir das von Flugzeugen so erhofft hatte. Also es war keine 737. Ich weiß nicht, was das für ein Modell war. Aber es war so links zwei Sitze, rechts zwei Sitze und recht lang dafür. Mhm. Also, wir haben eingecheckt und ich weiß noch, dass wir aufgrund einer Fehlbuchung nicht nebeneinander sitzen konnten. Das heißt, meine Freundin saß zwei Reihen hinter mir auf der anderen Seite des Gangs und wir saßen aber beide direkt am Gang. Das heißt, wir.
Gib mir mal ungefähr ein Jahr, damit ich weiß, wovon wir sprechen.
Also da muss ich so um die 21, 22 Jahre alt
gewesen sein. Also vor drei, vier Jahren sozusagen, ungefähr.
Ich bin jetzt 51, also lass mal gute 30 Jahre her sein, ein bisschen weniger vielleicht halt.
Ja. Weil man muss ja auch verstehen, ne? Weil heutzutage habt ihr nicht online eingecheckt. Nee, nee, das gab es nicht.
Nein.
Da musste hingehen, da musste zwei Stunden früher da sein.
Genau, da wurde noch mit einer Dechiffriermaschine wurde da noch geschrieben.
Die Enigma.
Genau, die Enigma, die man sonst immer noch auf dem Meeresgrund findet irgendwann. Das war schon so eine Zeit, wo du halt im Flieger noch in der Lehne, die man runterklappen konnte, vorne einen Aschenbecher drin hattest. Den hast du rausgezogen und der Raucherbereich war nur durch einen Vorhang vom Nichtraucherbereich getrennt. Genau. Das heißt, du hast eine Reihe hinter dem Nichtraucherbereich gesessen, das hast du ja eine angezündet, haben die Nichtraucher ganz normal, trotzdem mitgeraucht.
Im Flugzeug geraucht. Kann ich mich noch super dran erinnern.
Und das war toll. Also da hast du mal schon schön eine Schachtel West durchgejagt während des Fluges halt, auch wenn er nur eine Stunde ging. Auf jeden Fall diese Tunis Air. Ramadan, wie gesagt, die Grundvoraussetzungen waren schon schlecht. Das Personal war mies gelaunt. Ich hatte Panik. Meine Freundin hat die ganze Zeit versucht, mich zu beruhigen. Hat gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist alles ganz normal. Ich sage, ist das hier auch normal? Weil das Flugzeug sah ein bisschen schäbig aus von innen. Plastikteile, die nicht mehr so ganz bündig waren an den Fenstern und so. Ja. Auch so Kondenswasser zwischen den einzelnen Scheiben und so. Habe ich mir sagen lassen, ist alles normal. Ja. Gut, okay. Der Flug geht los, die Flugbegleiterin klappt dann noch mit so geschickten Bewegungen diese Klappen hoch, diese Gepäckklappen hoch, verdünnisiert sich nach vorne und während sie verschwindet, heulen diese Motoren auf. Ich gucke Angst und verzweifelt, gucke ich nach hinten zu meiner Freundin, die ja zwei Reihen hinter mir sitzt und gucke sie an, um so einen bestätigenden Blick abzuholen und sie nickt nur und so nach dem Motto, alles gut, alles gut. der Typ gibt Gas. Nennt man das beim Flieger so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall Full Throttle. Genau, Full Throttle, den Hebel nach vorne. Das Flugzeug schiebt sich über diese Startbahn, rappelt an allen Ecken und Enden und während es so die Front hochhebt, die Spitze den Boden verlässt, sehe ich so diesen Gang entlang im Flugzeug und sehe, wie sich das Flugzeug wie so ein Korkenzieher ineinander verzieht. Alle Gepäckklappen gehen auf, Koffer fallen raus. Vor mir kriegt einer so eine Tasche auf den Schädel. die absolute Panik, das Ding macht Geräusche, ächzt und quietscht an allen Ecken. Ich drehe mich rum und gucke wieder meine Freundin an und denke mir, jetzt kommt ja wieder dieses, alles ruhig, das ist normal, das passiert halt so. Drehe mich rum und sehe sie an und sie sagt nur zu mir, ohne was zu sagen, bewegt die Lippen und gibt mir zu verstehen, ich habe Angst.
Oh Mann.
Und da war für mich halt, eigentlich war der Urlaub da schon zu Ende. Wir sind dann mit schwersten Turbulenzen bis nach Tunesien geflogen. Das Ding ging rauf und runter. Ich habe mich mehrmals bekotzt, glaube ich.
Oh Jesus.
Es war wirklich ein Fest für alle anderen, die das schon kannten. Für mich war es ganz schrecklich. Angekommen sind wir dann in einer All-Inclusive-Anlage, die erste ihrer Art in diesem Ort in Tunesien war. Das heißt, drumherum gab es nur Ziegen und Einheimische und dann eine riesengroße Mauer, die unser Lummerland von der Realität trennte.
Okay.
Und das war schon echt eine wilde Nummer. Also ich habe dann nachher Gott sei Dank nochmal das Hotel zwischendurch auch mit meiner Freundin verlassen. Ich habe an einer Quad Rally damals teilgenommen durch die oberen Ausläufer der Sahara. Das war unheimlich geil. Wir haben uns dann auch irgendwann nach dem Ende der Rallye mit dem Quad ein bisschen abgesetzt und sind einfach nochmal durch das Dorf gefahren. Sind dann auch von Einheimischen eingeladen worden auf so ein Ziegenstuh oder was das war. aber es war halt einfach geil. Du hast Land und Leute kennengelernt und durftest dann aber wieder in deine von Wachmännern umgebene,
natürlich.
In dein Heimathotel zurück.
Klimatisiert.
aber natürlich. Und es war ein All-Inclusive-Paket. Das heißt, du hast so einen verwässerten Drink die ganze Zeit irgendwie neben dir stehen gehabt. Ja. Musstest schon 40 von saufen, um was zu merken. Aber es war halt
aber es ging.
Genau. Das Schlimmste allerdings aus dem Urlaub, was mir in Erinnerung geblieben ist, war neben den Turbulenzen natürlich, dass da gerade irgendwie jemand eine Weihnachts-CD wohl in die Finger gekriegt hat und dass die einzige Musik war, die den ganzen Tag über diesem Hotel lief. Es gab immer wieder Feliz Navidad und das lief da von morgens bis abends.
Ja, wir haben dann eine CD und die läuft
genau.
Durch.
Und allen war es auch egal, was da läuft, halt den Angestellten. Genau. Und ich hatte auf jeden Fall ein Feliz Navidad-Trauma danach. Aber das ist so der Urlaub, den ich mir als erstes so zurückrufe, wenn es darum geht, skurrile Urlaube in Erinnerung bleiben auf jeden Fall, also geprägt von Angst, Neugier gleichermaßen und dann mit diesem schrecklichen Ende in dieser unsäglichen Hotelanlage, wo ich heute nie wieder einen Urlaub verbringen würde.
Okay, verstehe.
Ja.
Stell mir das gerade so bildlich vor, mit diesem Drink, mit diesem vergammelten Schirmchen drauf, das schon in 30 anderen Gläsern war.
Du, ich glaube tatsächlich, dass ich auch
du im Hawaii-Hemd, in Adiletten.
Ich glaube, du hast mich erwischt. Nee, ich habe, glaube ich, da auch diese unsäglichen Trekking-Sandalen damals getragen.
Hawaii-Hemd, Adiletten und Speedo Unterhose. Die Entschuldigung, jetzt bin ich an einem visuellen Ort, wo ich nicht hin wollte.
Ja, das war schon abgefahren. Also wie gesagt, würde ich heute nie wieder in Erwägung ziehen, so einen Urlaub zu machen. So Pauschalurlaube hätte ich tatsächlich mal wieder Bock drauf. Aber mit Rena wäre das eine komplett andere Nummer.
Ja.
Aber damals war das so mein erster Urlaub mit dem Flieger und ich will hier weg und was erleben. Und
ja.
So. Das war genau das Gegenteil halt. Ne?
So. Geht mal nach Frankreich oder nach Griechenland, Italien. Aber nicht direkt. Wir machen es mal exklusiv.
Ja.
Nee, kann ich verstehen.
Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Boah. Ein Urlaub, der mein Leben verändert hat. Der wirklich mein komplettes an. Ist es auch. Und zwar, ich musste ein klein wenig ausholen. Mhm. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1991. Mein Vater hat eine Klinik in Athen und eine Klinik in Heidelberg. Mhm. Das heißt, er ist 2 Wochen hier, 2 Wochen da. Dass sowas nicht von alleine aus dem Boden wächst, ist klar.
Ja.
Das heißt, der letzte wirkliche Familienurlaub, alle zusammen, hatten wir bestimmt mindestens 10 Jahre vorher. Also ewig nicht mehr Urlaub gemacht, dies und jenes. Und jetzt hat einer seiner Patienten hat gesagt, Herr Doktor, Sie müssen mal Urlaub machen. Und hat ihm halt erzählt von einem Fischerdorf, wo er sein Ferienhaus hat. Du musst dir das wie folgt vorstellen. Wenn man vom Festland, von Griechenland auf, wir haben schon mal darüber gesprochen, vielleicht hast du die Karte inzwischen angeschaut.
Die Hand
da unten. Gibt es diesen Isthmos von Korinth, ja, wo das Schiff durchfahren
da kann. Da am Theater unten.
Damit, genau, du bist gut. das ist von Athen so eine Stunde, anderthalb entfernt ungefähr. Und da gibt es so diese große Hauptstraße, die für uns keine große Hauptstraße ist, aber das ist die Straße, wo man halt dann weiter runter die Peloponnes entlang fährt. Und da gibt es so einen Punkt nach den Bädern der schönen Helena, das heißt wirklich so der Ort, wo du entweder rechts abbiegen kannst, da gehst du in die Berge, da ist ein Dorf, also das sind die griechischen Hillbillies, wie man so schön sagt, herzhaft liebe Menschen, ganz toll, haben nichts, sind aber glücklich für das, was sie haben. Oder du gehst nach links und nach links hast du dann, wie nennt man Serpentinen dann?
Ja.
Rechts der Abgrund, links der Berg. Und dann musst du
vor jeder Kurve hupen musst.
Ja, genau. Und da musst du so ungefähr, weil die haben auch kein Wasser da unten gehabt. Das heißt, die Hydrofor, also der Wassertank ist immer gekommen und hat Wasser gebracht einmal die Woche.
Ja.
Also,
ähnlich wie hier in der Nordstadt.
Wie gesagt, 91. Ja. Und dann kommst du an eine kleine Bucht, das ist ein Fischerdorf. Mhm. Ist die einzige Straße, die da hinführt. Du kannst noch ein Stückchen weiterfahren, da ist das Schweizerdorf, da sind so 20 Häuser, wo nur Schweizer sind.
Ach echt?
Aber es gibt nur eine Straße dahin.
Okay.
Und im Winter gibt es da 15 Einwohner und 30 Katzen. Und im Sommer ist es so, dass die ganzen Leute aus Athen ihre Ferienhäuser dort haben.
Mhm.
Teilweise sehr gut betuchte Menschen auch, ja. Die sich natürlich von den Leuten vom Dorf oben in den Bergen natürlich etwas abschirmen möchten. Und mein Vater hat gesagt, wenn wir Urlaub machen, dann machen wir das richtig. Wir fahren mit dem Auto. 560 SEL ist natürlich kein schlechter Wagen.
Geil.
Aber dass man sich dann entscheidet, nicht nach Ancona zu fahren, was nur 1021 Kilometer sind von Heidelberg, nur. Das weiß ich, weil ich das selber gefahren bin sehr oft. Wenn man dann sagt, wir fahren nach Brindisi, 1600 Kilometer, nehmen dort dann noch die Fähre, die einen Tag dauert.
Alter.
Also nach 4 Stunden hat er es bereut. Wir sind aber irgendwann angekommen. Und am Ende dieser Bucht, also eine Bucht ist ja wie so ein U, ne, standen so 6 Häuser. Und diese 6 Häuser, da gab es, da waren immer, also es war so nicht Reihenhaushälften, also unten war ein Apartment und oben eins. Mhm. Und da hatte halt eins gemietet. Das war halt ganz am anderen Ende, ne, beim Leuchtturm in der Nähe. Und der Besitzer, den haben sie alle Capitano genannt, weil der früher Kapitän bei den Schiffen war.
Okay.
Somit hat er diese Häuser gebaut. Und da kommen halt Touristen, die einen ruhigen Urlaub haben wollen.
Verstehe.
Jetzt, da waren wir. Und ich war in einer ganz komischen Zeit. Teenager haben das manchmal, nicht alle. Wo ich habe den Sport komplett weggelassen, auch keinen Kampfsport mehr gemacht. Habe ja mit 9 angefangen, habe dann irgendwann aufgehört, habe auch ein bisschen zugelegt, habe mich eigentlich viel für Musik interessiert, Gitarre spielen und so weiter. Und
Stromgitarre und Haschespritzen.
So in der Richtung, ja. und das ist, kennst du diese Zeit, wo du zwar schon 15 bist, also heutzutage ist anders. Heutzutage mit 15 sind die schon im 4. Job, ja, haben schon Kredenzien und haben schon 4 Kinder und 2 Ehen hinter sich.
Findest du?
Bei uns war das noch nicht so.
Okay.
Ja? Ja. Mit 15 warst du irgendwo noch ein Kind.
Ja.
Hast wirklich kindische Sachen gemacht. Auf der anderen Seite haben dich aber auch schon Mädchen interessiert.
Natürlich.
Und es war so genauso,
ne? Okay.
Und wo sich so entscheidet, in welche Richtung du gehst als Kerl,
ja,
sagen wir es mal, wenn man es noch so sagen darf.
Ja.
Und das war halt auch die Zeit damals, also die beste Zeit für Rockmusik war zwischen 86 und 91. Mhm. 87, also 86 Bon Jovi mit der Slippery When Wet, dann Whitesnake, Skid Row, No More Tears, Ozzy Osbourne, 91 kam das schwarze Album von Metallica, allerdings auch Grunge-Musik und mit Grunge-Musik konnte ich nicht mehr viel anfangen, außer ja, Pearl Jam, Nirvana kann ich heute noch nichts mit an. Also das war diese Zeit, damit man so ein bisschen Gefühl
bekommt. Verstehe.
Und dann sind wir dort angekommen und ich habe noch meinem Vater angeschaut und habe gesagt, Vater, soll ich denn hier? Also meine beiden Schwestern fanden das gigantisch, ja, weil endlich mal Ruhe und so. Und dieser Capitano hat eine Tochter gehabt, die Nandia. Die Nandia, die hatte, die hatte einen Unfall gehabt, 2 Jahre zuvor. Oh. Die haben in Athen gelebt zwar. Und da ist die, da gibt es diese Promenadenstraße unten an der Marina entlang. Also das ist so das edle Viertel von Athen. Und da war die mit Rollschuhen unterwegs, vom Auto erwischt worden. Lag irgendwie ein halbes Jahr im Koma und war auch sehr aufgequollen durch das Cortison, aber ja, bildhübsches Gesichtchen, ja, und war ganz, ganz lieber. Hat sie wirklich ein Lächeln gehabt, da geht die Sonne auf. Und die haben uns dann zum Essen eingeladen, der Capitano, weil vor diesen Häusern war wie so eine Terrasse und da hat er gesagt, heute kochen wir und dann, Herr Doktor, kommen Sie, wir essen zusammen. Und dann hat die sich einfach neben mich gesetzt, hat gesagt, hi, ich bin die Nandia, warst du in meinem Alter? Und hat gesagt, warum kommst du nicht mit ins Dorf? Da sage ich, was soll ich in dem Dorf? Da sagt sie, ja, hier sind so viele Leute in unserem Alter, was machst du hier den ganzen Tag? Das war so am 2. Tag. Wir waren 3 Wochen im Urlaub.
Okay.
Dann hat die mich mitgenommen. Und dann habe ich die besten Freunde meines Lebens kennengelernt. Das war, ich habe es letztes Mal schon von erzählt, das war einmal der Costa, der in diesem Dorf gewohnt hat, in den Bergen.
Ja.
Der leider ein paar Jahre später mit dem Motorrad verunglückt war.
Aus der letzten Folge noch bekannt, genau.
Der Sully, der in Amerika gelebt hat. Mhm. Der Vangeli, der in Athen gelebt hat. Und ich, der in Deutschland gelebt hat.
Ja.
Und wir konnten uns, also der Sully und ich zum Beispiel, wir konnten uns auf den Tod nicht ausstehen, als wir uns kennengelernt haben.
Sehr oft so.
Das ist heute immer noch mein bester Freund. Ich habe erst letzte Woche mit ihm telefoniert. Was ich mit dem Sully schon erlebt habe, das ist unglaublich. Und die haben, es war für mich immer etwas kompliziert. Wir haben auf einer griechischen Insel gelebt, davor, bevor wir nach Deutschland wieder zurückgezogen sind. Also erst Deutschland, dann Griechenland, dann wieder Deutschland. Und da war ich immer der Deutsche.
Ja.
Aber hier war es dann immer der Grieche.
Ja, klar.
Und
das klassische
Dilemma. Also, und ich bin dort gewesen und wir saßen da und dann sagt einer zu mir, wie? Wir hatten es über das Thema, nix da, du bist einer von uns. Das war so das erste Mal, wo mir zu verstehen gegeben wurde, ey, du gehörst hier dazu. Und ich durfte auch maximal bis irgendwie 22 Uhr, nee, bis Mitternacht hat er mich dann gelassen, mein Vater. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Vater, Mitternacht geht's hier erst los, wo soll ich denn hin? Hier gibt's nicht mal Polizei, hier kann nichts passieren.
Das ist schön.
Und dann hat er gesagt, weißt du was, Junge, okay, wenn du mich so fragst, also mein Vater war so, Dann kommst du, ist 3 Uhr in Ordnung? Ja, 3 Uhr wäre super. Okay, dann kommst du heute Nacht erst um 3 heim.
Cool. Gab es da einen Haken?
Ja.
Das wäre viel zu einfach jetzt.
Nee, der hat, ich bin so rechtzeitig los, dass ich wirklich 15:15 da war. Mhm. Mein Vater hat damals noch geraucht. Und ich laufe da diese Treppe hoch, weil wir das obere Apartment hatten. Und ich sehe im Dunkeln, wie sein Gesicht heller wird, weil er gerade an der Zigarette zieht. Da hat der auf mich gewartet. Ich bin erschrocken. Okay. Sage ich, Paps, was machst du denn hier? Und dann guckt er mich nur an und guckt auf seine Bombe Messier, die ihm meine Mutter zur Approbation gekauft hat, die er bis zu seinem Lebensende getragen hat, ja, die sie sich vom Mund abgespart hat damals. Diese Uhr, die erinnert mich immer an meinen Vater, deswegen musste ich das jetzt einwerfen. Dann guckt er drauf und sagt, es ist 15:15. Und dann sage ich, ja, ich habe dir mein Wort gegeben und ich wollte dich nicht enttäuschen. Guckt er mich an und dann sage ich, ja, du hast mir mal gesagt, das Einzige, was du hast, wenn man dir alles wegnimmt, ist dein Wort. Ist er aufgestanden, hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, ich war 16. Ab heute darfst du heimkommen, wann auch immer du willst.
Wow.
Da meine ich, ja, hier, sagt er, nee, immer.
Oh, ein Freifahrtschein.
Ja, ich habe nur eine Voraussetzung, du schläfst zu Hause. Ja, aber Vater, wenn ich, was mache ich denn, wenn, ganz einfach, der erste Bus fährt um 6 Uhr, du bist um 7 Uhr spätestens daheim. Und so haben wir das dann gehandhabt.
Geile Nummer.
Ich habe mich natürlich bis über beide Ohren verliebt in ein bildschönes Mädchen. Die war
alle bildschön.
Ja, gut. Das Auge ist ja irgendwo mit. Irgendwie ist das menschliche Auge ja vom Schönen angezogen.
Ja.
Und
schön gesagt.
Die hieß, und jetzt festhalten, Renna.
Ah, ja.
War eine blonde Griechin, blonde Locken mit braunen Augen.
Oh.
War so ein hübsches Kind, wirklich. Und ich durfte dann, weil wie gesagt, ich hatte ja nicht auf mich geachtet. Ich habe all das, was man normalerweise macht, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe dazugehört und wir haben uns auch Briefe geschrieben per Post. Das habe ich im anderen Podcast schon gesagt. Und da hast du Wochen gewartet, bis so ein Brief ankam aus Brooklyn, bis ein Brief aus Athen kam, vom Dorf, vom Goster, der immer nur 3 Zeilen geschrieben hat, weil er nicht schreiben konnte, ja, weil er halt mit 12 schon auf dem Bau gearbeitet hat. Und ich habe mich so in die verliebt und ich durfte am letzten Abend zugucken, wie die mit einem Typ rumknutscht.
Nein.
Ja. Und das war für mich, da gab es für mich dann, ich habe den Sully damals gesagt, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ich bleibe so, wie es ist. Ja, ich lasse es so, wie es ist, spiele weiter Nintendo, ja, und guck fern und kümmere mich um nichts. Oder ich ändere jetzt mein komplettes Leben. Hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, sag mir nicht, was du machst. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Dann bin ich zurück, habe angefangen, Rugby zu spielen, habe eine Band gegründet, habe mir die Haare wachsen lassen, habe Kampfsport wieder weitergemacht und bin zurückgekommen. Und es gibt, Steve Guttenberg kennst du.
Ja, natürlich.
Es gibt so einen Steve Guttenberg-Film, wo seine Schwester Schnulzenromane schreibt. Und er hat gerade Krebstherapie hinter sich und er verliebt sich in ihre beste Freundin. Und sie sagt zu ihm, ich mach dich so, dass sie sich in dich verliebt. Oh. Und dann kommt er an auf der Harley mit langen Haaren und so. Genau so was war das. Und das war dann meine erste große Liebe, die Renner.
Krass.
Und deswegen sage ich, dass dieser Urlaub mein komplettes Leben verändert hat. Aber komplett, weil ich das erste Mal gesagt habe, okay, ich muss das jetzt in die Hand nehmen. Man muss auch, wenn man was will, Leute ansprechen. Ich habe zu meinem Vater gesagt, das ist für mich alles nicht so einfach. Dann hat er gesagt, dann wird's jetzt einfach. Der hat gesagt, hör mal zu, Junge, das Wichtigste, egal was du jemals studierst, ist, dass du mit Menschen reden kannst. Und lern, wie du mit Menschen umgehst. Und das hat mich damals so, also die Jungs, mein Vater, dass ich mich verliebt habe in die Renner damals, das hat mich alles dazu gebracht, dass ich eigentlich den Weg eingeschlagen bin, der mich zu dem Kerl gemacht hat, der ich jetzt bin.
Also jetzt nicht nur nach dem Motto, ich muss mich hier ändern, um die Frau anzugreifen, sondern da ist was losgetreten worden.
Man findet sich in dem Alter. Du musst dich finden. Du hast Charakterzüge in dir. Also wenn du eine ehrliche Haut bist, dann bist du eine ehrliche Haut. Das hast du in dir. Da muss schon viel passieren, dass das weg ist, wenn es ein Charakterzug ist.
Ja.
Bei manchen Leuten ist es nur eine Phase, aber wenn es ein Charakterzug ist. Aber du musst dich auch irgendwann entwickeln zu dem, was du sein möchtest. Und das hat bei mir damals tatsächlich den Ausschlag gegeben. Und
krass.
Ich mit dem Sully immer noch beste Freunde, mit dem Vangeli, mit der Renner schreibe ich heute noch. Also
mit deiner Rena.
Nichts mehr mit meiner, nicht mit deiner. Nee, sagen wir es mal so, mein Vater ist gestorben ein paar Jahre vor ihrem Vater, als ihr Vater gestorben ist.
Wie alt warst du da?
Ich war 20.
20.
Und als ihr Vater gestorben ist, das war, stimmt jetzt 15 Jahre her ist das. Okay. Und ich war der Erste, den sie angerufen hat.
Ja.
Und da hat tatsächlich meine Frau damals abgehoben. Die wusste das aber. Und die hat gesagt, überhaupt kein Thema. Ja, ich mach mir da, also Gott sei Dank, ja, habe ich nicht so eine Eifersuchts-Else zu Hause. Ja. Die hat es komplett verstanden.
Okay.
Und das ist halt, das ist der Urlaub, der mich wirklich am meisten geprägt hat.
Ich finde es bemerkenswert in erster Linie. Also die Story natürlich super, diese ganzen Begebenheiten. Ich kann das auch, ich sehe das Bild nicht vor mir teilweise. Also bis auf den Hinfahrtsweg.
Ich habe noch ein paar Bilder. Lass uns doch Folgendes machen. Ich gucke mal, ob ich noch alte Bilder finde und so weiter und dann blenden wir die einfach ein in den Videopodcast für die Leute, die jetzt zuhören.
Genau.
Das gibt es natürlich nochmal auf YouTube und wir gucken mal, dass wir auf YouTube da ein bisschen was einblenden.
Ja, gerne, können wir machen.
Haben wir bei der letzten Folge Mitch, auch ein bisschen mit langen Haaren.
Naja, und ohne Bart, deine Haare jetzt auch nicht.
Stimmt, jetzt sind sie ja wieder am Wachsen.
Ich habe ein paar Fotos von dir auf deinem Instagram gesehen,
ja,
da
ja.
sind ja auch ein paar Hammerteile dabei. Ja, ja, du hast so ein bisschen was von Lorenzo Lamas auf so manchen Fotos.
Der Vergleich wurde doch öfter gezogen, ja.
Ja, tatsächlich. Ich finde es aber bemerkenswert, was dein Dad für ein Typ gewesen sein muss. Also ich kenne ihn natürlich nicht, aber alles, was du so erzählst, ist natürlich hört sich nach einer richtig guten Sache an irgendwie. Also die richtigen Sätze zu sagen, zu den richtigen Momenten, so eine gute Balance zwischen Vertrauen und Strenge, das hört sich nach so einem Wunschvater an.
Halt. Ja, sagen wir es mal so, jeder macht Fehler, auch mein Vater, ja, das natürlich. Ist keine Frage. Aber ich hätte, als ich 20 war und er gestorben ist, das nicht so alles managen können, wenn er mich nicht irgendwie schon darauf vorbereitet hätte. Das ist, der hat immer geguckt, hey, jetzt ist er in Schwierigkeiten, ja. Jetzt gucke ich mal, ob er da selber rauskommt. Wenn, er hat es natürlich immer beobachtet, mit der Renner. Ich war total verliebt. Ich habe den mitten in der Nacht geweckt, habe gesagt, Vater, ich kann nicht mehr, ne? Ich bin so verliebt. Hat er gesagt, du gehst jetzt morgen in die Schule und dann kommst du zu mir in die Praxis. Und dann bin ich in die Praxis und dann lag ein Entschuldigungsschreiben für die Schule da. Es war eine Woche vor den Ferien, dass ich eine Woche davor und nochmal 3 Tage irgendwie danach, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, ein Batzen Geld, die Schlüssel für die Wohnung in Griechenland und ein Flugticket. Und er hat gesagt, du fliegst jetzt runter und ihr trefft jetzt gemeinsam eine Entscheidung.
Ach.
Entweder bringst du sie mit oder ihr beendet's.
Krass.
Und das ist für einen, wie alt war ich damals, 17, 18?
Absolut nicht selbstverständlich.
Das ist schwierig, glaube ich.
In jeglichem Alter wäre das nicht so. Ich kriege da manchmal, wenn ich nicht so Familienserien im Fernsehen sehe oder so, dann ist das so skurril, dass ich manchmal lachen muss, wenn die abends an dem Tisch sitzen und sich unterhalten. Also da war bei mir, bei meiner Familie eigentlich alles im Argen. Also mein Vater, ich war 16, als mein Vater gestorben ist. Und wenn ich mir das so vorstelle, das ist schon, hört sich nach einer guten Nummer an, auf jeden
das
Fall.
Sind, wir hatten viele Sachen, die. Also ich habe natürlich auch gegen meinen Vater rebelliert, wie das jeder Teenager eigentlich machen sollte.
Ja.
Nur die letzten Jahre, also so 16 bis 20, 15, 16 bis 20, das war so genial. Deswegen war das für mich so schwierig. Das tut mir heute noch jedes Jahr am Todestag. Schwierige Nummer.
Glaube ich.
Schwierige Nummer.
Kann ich nachvollziehen. Ja, Stimmung im Arsch.
Übergang finden.
Ja, wir sind ja bei dem Thema skurrile Urlaube. Und der letzte, der sehr skurril war, ist bei mir noch gar nicht so lange her, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir ja vor 4 Jahren jetzt, etwas über 3 Jahre ist es her, dass Rena und ich uns zusammen den Jeep Wrangler gekauft haben. Wir hatten Bock auf so ein Outdoor-Fahrzeug, so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Also er sollte repräsentativ sein. Er sollte das Kameraequipment transportieren, aber auch den Hund beherbergen können, ohne dass er hinten die Ledersitze aufreißt. Also eine Art Kofferraum musste vorhanden sein. Und Geländegängigkeit, coole Sache. Aber er sollte auch auf der Straße jetzt nicht nur mit 80 km/h zu fahren sein. Und da sind wir auf den gekommen, den wir uns jetzt geholt haben.
Isuzu Trooper.
Weil jetzt 80 km/h gesagt
hat. Bei der Traumhochzeit gewinnen oder so.
Oh Mann. Ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Das Auto macht Spaß. Wir haben dann die letzten Jahre damit verbracht, irgendwie, ich fahre selten in Urlaub in letzter Zeit. Durch die Selbstständigkeit ist es einfach schwierig.
Klar.
Ich habe dann auch manchmal keinen Bock, dann noch da was dazwischen zu quetschen, was man als Urlaub verkleidet, im Endeffekt aber nur Flucht vor dem Schreibtisch bedeutet und man im Kopf dann sowieso nicht freikommt, weil man den ganzen Urlaub über die Arbeit nachdenkt, die man noch nicht erledigt hat. Ich arbeite auch gerne und somit war das auch nicht das große Problem. Rena und ich haben aber trotzdem dann letztes Jahr gedacht, wir müssen doch jetzt mal irgendwie daran arbeiten, dass wir diesen Wagen für das nutzen, wofür wir ihn eigentlich gekauft haben. Nämlich eine Art Offroad-Campingurlaub machen.
Klar.
Was bietet sich da an? Slowenien oder Albanien, das wäre toll. Aber Slowenien war schon unser Ziel. Da habe ich gedacht, ey, das ist ein Land, da wollte ich schon immer mal hin. Ich habe Bock auf diese unberührte Natur, einer der wenigen Urwälder, der noch in Europa existiert.
Kein Flugzeug.
Kein Flugzeug, genau.
Wenn man schon beim Thema
unabhängig vom Ramadan fahren. Nein, aber das war so die Nummer, die wir uns vorgestellt hatten. Halt einen Campingplatz rausgesucht, wo wir zwischendurch unterkommen. Wir wollten aber auch wild campen, auch in Gebieten, wo die Leute sagen, na ja, irgendwie lass da bloß nicht zu essen draußen stehen.
Okay.
Irgendwie Bären, Wölfe etc. Aber genau das hat's ausgemacht. So ein bisschen rough sollte es schon noch sein. Gesagt, getan. Ich habe 3 Wochen alles vorbereitet, habe hier Listen erstellt mit Sachen, die ich mitnehmen will, Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Rena ist eine große Listenschreiberin. Du kannst dich noch daran erinnern.
Kann mich noch daran erinnern, ja klar.
Rena schreibt für ihr Leben gerne Listen, über alles Mögliche. Aber diese Listen waren wirklich sehr, sehr ausgeklügelt und sehr ausgegorene Sachen dabei. Da waren Listen natürlich hier, Schlafsack, Schlafsetup an sich, Kochsachen und so weiter, was man so mitnimmt. Aber natürlich auch für den Hund so eine eigene Abteilung. Ende vom Lied war, die Planung ging immer weiter, bis der Urlaub dann 2 Tage vor der Tür stand. Also 2 Tage später hätten wir abfahren wollen. Die Nacht habe ich unruhig geschlafen, weil ich wie so ein kleiner Junge mich so sehr darauf gefreut habe. Ich fahre mit dem Jeep in Urlaub. Da war nicht mehr, ich fahre mit Rena und dem Hund in Urlaub.
Ich fahre mit dem Jeep in Urlaub.
Ich war total aufgeregt, hatte vorher ein paar Sponsoren an Land gezogen. Campwerk war so nett, hatte mir einen Campingtisch und 2 richtig geile Camping-Schaukelstühle organisiert, die wir mitnehmen konnten auf Lau. Tracking-Nahrung von Tactical Food Pack hatte ich einen ganzen Bag voll irgendwie und das war schon richtig geil. Kurz bevor wir losfahren wollten, kommt Rena sehr leisen Schrittes in das Schlafzimmer, wo ich auf der Bettkante sitze, setzt sich neben mich und sagt zu mir, Sascha, du musst jetzt sehr stark sein. Und ich denke so, oh, was will sie denn jetzt? Dreht das Handy zu mir und ich gucke aufs Display und sehe nur Katastrophenwarnung Slowenien. Und ich denke mir, das darf nicht wahr sein. Dieses Gebiet, wo wir hin wollten, gerade der nördliche Bereich, war grenzübergreifend bis nach Österreich zu einem absoluten Katastrophenschutzgebiet erklärt worden. Und der Campingplatz, auf dem wir gebucht hatten, da wurden zu dem Zeitpunkt schon Leute mit dem Hubschrauber evakuiert.
Na super. Also vielleicht klappt es noch,
genau.
Sozusagen.
Wir sind trotzdem losgefahren. Weil wir haben dann noch gedacht, genau, du weißt es noch, ich hatte den Plan gefasst, vielleicht legt sich das ja unterwegs. Und bis wir erstmal da unten ankommen, das sind ja so 5-6 Stunden bis zur Grenze, hat sich das vielleicht schon wieder beruhigt.
Bitte sag mal, wo ihr geendet seid.
In der Pfalz.
In Pirmasens.
Genau. In der hässlichsten Stadt Deutschlands, Pirmasens.
Darf man jetzt auch nicht sagen.
Doch, darf man.
Ich habe sie ja nicht alle gesehen. Ja,
komm, aber also, Pirmasens
das ist... War schon, das sah schon scheiße aus, als sie noch Schuhe hergestellt haben.
Ja.
Aber jetzt ist alles vorbei.
Bermersens, wie es eigentlich heißt. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann, ich hatte in weiser Voraussicht ja noch einen Campingplatz als Reserve vorgebucht in der Pfalz, weil ich auf dem Weg dahin habe ich gedacht, es wäre auch so ein bisschen eine schöne Erinnerung an diesen Campingplatz, bei dem ich schon ganz oft mit ein paar anderen YouTubern war. Ich fahre ja einmal im Jahr immer in die Pfalz mit Sicky Pop, mit Outdoor Buddy, Felix Imler, hier der Victorinox-Mann, Felix die Klinge Imler.
Felix die Klinge Imler, cool.
Und Atze der Buschpirat
ja,
und
genau.
Auch Howie Art. Schöner, ein guter Kumpel, mit der schöne Messer macht. Wir dann immer zusammen halt einmal in die Pfalz fahren übers Wochenende. Und da war ein großer Campingplatz, den ich halt gut in Erinnerung hatte und da habe ich gedacht, komm, dann machen wir da wenigstens die erste Nacht und fahren am nächsten Tag weiter nach Slowenien, da kann man ja immer noch gucken, wie es da aussieht. Gesagt, getan, wir kamen da an, es regnete wie aus Eimern. Ich hatte ein Zelt von Dr. Ost mitgenommen, das war so eine Art Flugzeughangar zum Aufbauen. Den haben wir dann da aufgestellt im Regen, es war grausam, alles war nass, alles war komplett durchnässt. Der Hund, Anton, hatte überhaupt keinen Bock, also sonst ein absoluter Draußenhund. Liebt das, im Wald rumzurennen. Der saß nur wie so ein begossener Pudel vorm Zelt. Der Outdoor-Buddy kam noch vorbei und beehrte uns kurz, hatte ein paar Mettwürstchen mitgebracht und hat sich einen Kaffee gekocht, hat sich auch köstlich amüsiert. Es gab noch einen kleinen Zwischenfall. Anton hat den Outdoor-Buddy, weil er sich Er hat sich angeschlichen, der Autor, aber die fand das Ganze lustig. Und
nicht
dachte,
mit Hund.
Er versteckt sich im Gebüsch, ja, hatte eine Wollmütze auf und einen dicken Rucksack und eine Tarnjacke, springt aus diesem Gebüsch raus und sagt, hallo! Und Anton, 45 Kilo Pitbull, Deutsch-Kurzhaar-Mischling, ist dann im Sprint auf ihn los und hat versucht, ihn auseinanderzunehmen. Hat Gott sei Dank nicht geklappt. Er hat kleine Blessuren davon getragen.
Aber die hatten eine Grundsatzdiskussion danach und jetzt wieder alles gut.
Genau, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Nein, wir haben ja alle eingesehen, dass es keine gute Nummer war. So. Aber,
aber ich kenne das, wenn du es unbedingt willst, wenn du es willst und aber na komm, irgendwie, jetzt lass uns doch mal losgehen. Ich kenne es, ich habe es ja auch schon gemacht.
Du willst nicht loslassen?
Es ist, ja, es ist klüger loszulassen. Aber
du willst es aber nicht. Du siehst ja nur das, was du dir seit Wochen ausgemalt hast. Warum willst du davon nicht mal eine Light-Version wäre vorstellbar gewesen? Ich wollte zu diesem scheiß Campingplatz. Genau. Und wenn sie mich da mit dem Hubschrauber nachher rausholen müssen.
Genau.
Du weißt natürlich schon, und der geneigte Zuschauer wird es auch schon ahnen, wir sind natürlich nie nach Slowenien gefahren. Wir haben diese erste verregnete Nacht auf diesem Trekkingplatz in der Pfalz verbracht, nachdem wir dann, Rena und ich haben uns dann eine Flasche Berliner Luft aus Frust in den Hals gekippt und waren rappelvoll.
Im zusammenfaltbaren Flugzeug.
Genau. Und als wir uns dann hinlegen wollten, wir hatten also den Schlafplatz schon irgendwie vorbereitet und so, da habe ich dann festgestellt, dass ich meinen Schlafsack zu Hause vergessen habe.
Also passt ja, oder? Aber was hast du denn erwartet?
Ich hatte Renas Schlafsack mit dabei, einen Daunenschlafsack, in dem sie schlafen konnte, und ich hatte einen Hundeschlafsack extra für Anton gekauft, super. Und für mich hatte ich dann nur noch die Schweizer Wolldecke, die hinten immer unter Antons Hintern im Auto liegt, damit er den neuen Wagen nicht so schmutzig macht. Ja, so, das heißt, in so einer vollgefurzten Hundedecke habe ich dann bei Minusgraden in diesem Rindenmulch gelegen, mit der Wolldecke zugedeckt, und am nächsten Morgen war ich so durchgefroren, habe meine Brille noch verloren, sodass ich also halbblind nach Hause gefahren bin. Als wir hier angekommen sind, haben wir uns nur angeguckt und haben gesagt, wollen wir denn noch mal gucken, wie das Wetter in Slowenien ist? Und wir haben beide gleichzeitig den Kopf geschüttelt und haben gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir bleiben zu Hause. Und haben unseren kompletten Urlaub hier oben zu Hause vom Fernseher auf der Couch verbracht und eigentlich ein paar richtig geile Tage gehabt.
Ich meine, du bist bekannt dafür, kein schön Wettercamper zu sein.
Absolut.
Also du machst kein Glamping.
Nein.
Obwohl ich mir das bildlich geil vorstellen könnte.
Ich mache sehr gerne Glamping, aber du hast vollkommen recht.
Aber du bist ja bekannt
dafür. Genau.
Nur, das muss nicht sein.
Nee,
ich verstehe das voll und ganz, wenn man dann sagt, okay, jetzt Abbruch.
Ey, und das ist ein gutes Stichwort. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber genau das ist der Unterschied gewesen. Wenn ich mit Atti und mit dem Honey Badger, wenn wir draußen bei -11 Grad in der Hängematte auf Silvester liegen und haben die Rotze friert dir im Bad, weißt du? Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du mit deiner Frau und deinem Hund einen schönen Urlaub in den Bergen machen willst und liegst dann in der vollgepissten Hundedecke im Rindenmulch und kannst nicht einschlafen.
Im feuchten Rindenmulch.
Mein linker Fuß war anderthalb Tage taub, weil ich den in die Erde eingegraben hatte.
Mann. Also, nee, aber absolut verständlich.
Das war keine coole Nummer. Ich höre jetzt noch das Gelächter von Atze, dem Buschpiraten, als ich ihm von dem Zwischenergebnis der Reise erzählt habe. Aber das wird nachgeholt auf jeden Fall.
Oh Mann, das tut mir. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall wirklich von Herzen, dass das irgendwann klappt mit Slowenien, weil dir wirklich so viel daran liegt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn das Wetter besser geworden wäre, möchtest du da irgendwo an so einer Waldstraße, an einem Campingplatz
sitzen? Warum denn nicht, wenn die Leute mit ihrem Hab und Gut an dir vorbeirennen?
Genau. Das ist doch, da schwimmt jemand auf seiner Couch vorbei und du sitzt da und trinkst dir eine Dose Bier, das wäre mir auch zu
asozial. Das kostet die Welt,
ich nehme zu asozial.
Nee, klar, logisch, verständlich. Ich werde einen positiven Urlaub erzählen.
Okay.
Und zwar Vegas, LA, New York.
Schön.
Ich habe meine Frau kennengelernt, da war sie, bitte nicht lachen, 16, gerade 17.
Das ist so das Alter, wo du auf die Jagd gehst,
oder? Moment. Ich bin immer derjenige gewesen, der gesagt hat, du kannst doch nie im Leben mit einer Frau, die so viel jünger ist als du, da gibt es doch nichts, was man sich erzählen kann. Über was willst du denn reden? Ja,
rede mal,
ich habe ja mehr Bücher gelesen, als die je gesehen hat im Leben. Das waren immer, so meine Ausdrücke. Ne? Und das kann ich körperlich gerne, aber sonst nicht. Ja.
Deswegen heißt es toxische Herrenrunde.
Jetzt sind wir seit 20 Jahren zusammen übrigens. Ne? Ja. Sie hat mich wirklich eines Besseren belehrt.
Ja.
Ich hab die Anna im Sport kennengelernt, also im Karate damals. Mhm. Und bist du Grieche? Ach, du auch. Und hin und her, ja. Und dann sind wir danach, das war halt ein Verein, und dann ist man mit dem Verein danach noch was essen gegangen nach dem Training. Und Irgendwann wollten die anderen nicht mehr mit. Da ist mal zu zweit was essen gegangen. Na, jetzt war sie schon fast 18. Dann hat sie mich auch mal besucht zu Hause. Mhm. Und dann ist sie irgendwie 18 geworden. Und man hat halt über diese Zeit gemerkt, dass man sich unheimlich gut versteht. Und ich habe immer gedacht, es kann nicht funktionieren. Mir hätte nichts Besseres passieren können. Ich weiß nicht, ob ich das, und das meine ich jetzt auch ohne Spaß, ich weiß nicht, ob sie dasselbe sagen könnte mit unserer jetzigen Situation, aber mir hätte nichts Besseres passieren können als diese Frau.
Schön.
Und als ich die kennengelernt habe, haben wir natürlich darüber gesprochen. Ich bin gerade aus dieser toxischen Beziehung gekommen, von der ich das letzte Mal erzählt habe. Das war genau in diesem Zeitraum, wo ich die Anna kennengelernt habe. Und dann hieß es, als das alles zu Ende war, wie sage ich denn das jetzt? Da habe ich grundsätzlich auf mehreren Hochzeiten, also du weißt, was ich meine.
Schlimmer Finger.
Ja, nicht nur der Finger, aber alles gut. oh Gott, können wir das überhaupt sehen? Gott,
egal. Ich schneide den Scheiß her, ich lasse alles drin.
Okay. Und sie hatte mich damals gefragt, sag mal, nachdem, wo du jetzt, du warst 8 Jahre mit jemandem zusammen, das hat nicht funktioniert, weil er so lange gebraucht hat, dass er gemerkt hat, dass sie nicht passt, jetzt warst du noch mal 1,5 Jahre hier. Hast du denn überhaupt noch die Ambition, irgendwie mal Nägel mit Köpfen zu machen? Mhm. Ich sage, klar, selbstverständlich. Es muss halt die richtige sein. Aha, okay. Und wie stellst du dir das vor? Weil gerade ihre Schwester geheiratet hat. Und sie hat halt diese typische griechische Hochzeit gehabt, die natürlich wunderschön
ist. Ältere Schwester.
Ja, also älter, mein Alter. Und dann, das war halt das Klassische. Ne? Wir laden alle ein. Wir laden den Onkel, der Mutter, des Cousins, vom Nachbarn, der Tante ein. Ja. Und dann ist diese Hochzeit und dem einen gefällt's Essen nicht, dem anderen gefällt die Musik nicht, ne? Die andere hat Wasser in den Beinen und steht zu lange da. Die nächste steht dann mit dem Tupper am Buffet und sagt, es ist für einen Onkel.
Ja? Für einen Hund.
Also, du weißt, was ich meine.
Ja,
Es ist natürlich wunderschön, so eine klassische griechische Hochzeit, aber ich wollte das nicht. Hat sie gesagt, okay, hat sie jetzt so noch gar nicht gehört, ne? Und, wie stelle ich mir das vor? Habe ich gesagt, ich würde dieses ganze Geld nehmen, das man für so eine Hochzeit eigentlich aufwendet, würde nach Las Vegas fliegen, mit der Richtigen, würde dann dort, nicht Elvis und so weiter, wie man
Joe Schmoes Traveling Wedding
Chapel. Nee, wirklich, also wenn jemand das vorhat, Chapel of the Flowers, wunderschön, das war der Minister, sie und ich, und der Fotograf, den haben wir gleichzeitig als Zeugen unterschreiben lassen. Es war eine wunderschöne Hochzeit zu zweit, meine Frau war bildschön, auf jeden Fall so, und dann habe ich gesagt, und danach gehen wir her und werden mit einem Auto, würde ich dann diese Vegas-LA-Route mal fahren, geil, durch die Wüste, wurde teilweise nur auf der Route 66 mit so einem richtig riesen Auto, das fand sie total lustig. Dann habe ich gesagt, und dann würde ich tatsächlich nochmal einen Flieger nehmen und würde rüber nach New York. Und würde tatsächlich, weil ich ja mal in New York gelebt habe, noch mein New York meiner dann zukünftigen Frau zeigen. Und das fand sie ganz interessant, weil es halt wirklich nicht das Klassische ist, was du von Griechen jetzt erwartest. Weil ich meine, klar, wenn du so viele Leute einlädst zu deiner Hochzeit, dann geben die natürlich auch Geld wieder und hin und her. Aber das ist doch nicht der Tag meiner Eltern, die sowieso nicht mehr leben, oder ihrer Eltern. Es ist der Tag von meiner dann zukünftigen Frau und mir. Ja. Deswegen sollte man das, ich fand das so besser.
Sehe ich genauso.
Und 15 Jahre haben wir das dann gemacht auch. Wir hatten eigentlich auf Oktober, auf 10.10. geplant. Das Problem war, wir mussten alles ein bisschen vorziehen, weil sie mir kurz davor gesagt hat, dass sie schwanger ist.
Wow.
Und wir sind tatsächlich, ich glaube, im 6. Monat sind wir dann noch geflogen.
Wow.
Und dann haben wir, wir waren irgendwie 4 Wochen weg. 10 Tage Las Vegas gemacht, was hirnrissig ist, ja, was unglaublich ist, aber Las Vegas, der absolute Wahnsinn, ja. Wir haben Cirque du Soleil gesehen, wir haben Zoomanity gesehen. Das ist so die Nackig-Show von Cirque du Soleil. Ich meine, es ist Vegas, gehört auch dazu.
Ja, klar.
Wir haben so eine tolle Zeit gehabt. Ja, wir haben die Leute haben den Kopf geschüttelt, wie wir das, weil wir haben aber nicht gespielt und nicht gesoffen, also ging ja nicht. Ne?
Ja, klar.
Und Vegas ist echt toll, also die Restaurants sind der absolute Hammer. Du hast Kultur in Vegas, das glaubst du nicht. Ja?
Ja.
Also das ist, Atlantic City ist nochmal anders, aber Vegas.
Ja.
Und dann haben wir am Flughafen in Vegas uns einen, nicht Ford Explorer, sondern Ford Expedition okay.
geholt.
Ja.
Und ich habe gezählt, dieses Auto hat 16 Cupholder. Also wenn du schon ein Auto hast, der 16 Cupholder für die Literbecher hat. Ja. Ich meine, meine Frau war schwanger, die musste ja ne, bequem sitzen.
Und dann sind wir natürlich am Labor Day Weekend Zimmer gefahren, wo natürlich die komplette Strecke zu war. Aber es war sehr bequem. Wir sind dann irgendwo beim berühmten Area 51 Beef Jerky rausgefahren und haben okay. dort Beef Jerky gekauft wie die Geisteskranken. Ja. Ich habe da auch irgendwo noch Videos und Bilder, die können wir auch reinschneiden. Sind in L.A. gewesen und L.A. gibt es ein paar schöne Orte, die sind aber sehr weit voneinander entfernt. In Inglewood, California haben wir tatsächlich Wäsche gewaschen, weil langer Urlaub, musst auch mal Wäsche waschen. Wir sind Santa Monica Pier, klar, logisch.
Ja.
Was eine geile Geschichte ist, das man eigentlich erzählen muss, wir haben dieses Geld genommen und uns hat jemand damals $500 gegeben, mhm. die wir nicht haben wollten, als Hochzeitsgeschenk.
Okay.
Jemand, den ich sehr lange für einen sehr guten Freund gehalten hatte. Lange Geschichte, sehr schade, lassen wir es mal so stehen. Fuck. Du kannst aber nicht hergehen und kannst sagen, nee, nehme ich nicht an.
Ja.
Und ich bin so stolz drauf, dass ich mit diesen $500, die eigentlich von ihm waren, etwas gemacht habe, das erste Mal, dass von seinem Geld etwas Selbstloses getan wurde. Ich habe einer Kellnerin in Baker, California, die gerade eine zweite Schicht hinter sich hatte, in einem Diner $500 Trinkgeld gegeben.
Geile Sau.
Und das hat so gut getan.
Ja.
Ohne Scheiß, das war so gut. Wir haben insgesamt, wir haben gesagt, wenn wir gehen, dann machen wir es wie die Rockstars. Wir haben insgesamt, glaube ich, irgendwie $1,200 an Trinkgeld gegeben. Ach, ja. Wir haben im Flamingo tanzen am Samstag auf den Roulette-Tischen die Damen in Unterwäsche.
Ja.
Ist meine Frau hin und hat der einen $100-Schein gegeben. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Sind danach von L.A., das waren nur ein paar Tage, sind wir wieder nach New Jersey zu meinem Kumpel, dem Sully, wieder. Und die haben uns ein paar Tage aufgenommen. Das war halt sofort wieder auch der Vater. Der Vater ist über 70, erzählt mir von der Fatboy, die er sich jetzt gekauft hat. Die hatte ich den letzten Jahr. Und das war alles sein Plan. Ne? Die haben ein Restaurant gehabt in Brooklyn.
Okay.
Und der Plan war schon immer, genügend Geld zu haben, um dann rauszugehen und nach Jersey zu gehen, weil halt Jersey ruhiger ist. Mhm. Und die haben sich halt Riesenhäuser da gekauft und alles. Und mein Kumpel lebt diese Fixer-Upper-Geschichte. Also der arbeitet zwar ganz normal, aber der hat verschiedene Apartments, die er kauft, renoviert und dann weiterverkauft oder vermietet. Also alles wunderbar. Ist ein großer Outdoorsman, der hat eine Hütte in den Bergen.
Geil.
Was für uns ein Anwesen wäre. Das ist eine Hütte in den Bergen. Der hat.
Ist auch nicht zu unterschätzen. Stadt New York
hat ja
ganz, ganz tolle Waldgebiete.
Also, du musst wissen, der Sully, die haben zwei Snowmobiles für ihn und für die Frau, weil sie im Winter immer mit den Snowmobiles im Staat New York dann auf Tour gehen, eine Woche.
Ja.
Die haben Quads für sich, für seine Frau, für die zwei Kinder haben sie Quads, muss er auch mal eine Tour machen. Er hat ein Boot, er geht fischen, er geht jagen, er jagt mit Pfeil und Bogen, weil er sagt, das wäre fairer. Ja.
Ja.
Der ernährt die komplette Familie damit, auch von dem, was er jagt und fischt. Also schon eine richtig coole Socke.
Ich mag das in den USA, dieses, was ja auch aus Platzgründen hier gar nicht einfach möglich wäre, selbst wenn man wollte.
Nee,
aber das ist diese Weite da und das ist so unglaublich, was du da für Dinge verwirklichen kannst. Also wenn ich gerade diese Stichworte, die du meintest, irgendwie mit Snowmobilen und Quads und
das ist gigantisch.
Das ist Wahnsinn.
Eine Woche mit dem Snowmobil in der Gegend rumfahren. Also ich bitte dich. Ja. Hier Poconos, Catskill Mountains da oben. Ne?
Geil.
Und dann waren wir bei denen und die haben uns zum Essen eingeladen, die ganze Familie. Und ich habe dann gesagt, Sully, lass uns bitte den nächsten Tag was machen, lass uns was machen, was die Kinder Bock haben. Und dann habe ich sie alle in nachts im Museum, kennst du?
Na klar.
In dieses Museum eingeladen.
Ach, okay.
Ja. Und ich habe mich schäbig gefühlt, weil ich $150 für alle Karten bezahlt habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist zu wenig. Die haben mich, als ich nach New York gezogen bin, aufgenommen, als wäre ich ihr Kind. Ja. Weißt du, die, auch jetzt, wo das mit meinem Sohn passiert ist, er hat es mitgekriegt, er hat mich angerufen und er hat gesagt, willst du aufhören zu arbeiten und bei deinem Kind sein? Sag mir Bescheid, ich schicke dir Geld.
Wow.
Das ist schon wirklich, so Leute findet man ganz selten.
Ja.
Danach sind wir noch haben wir uns ein Hotel noch gesucht am Times Square direkt. Also ein altes Hotel. Das Millennium tatsächlich.
Oh, okay.
Und eins der teuersten Zimmer guckt auf diesen Ball, der runterfällt.
Ja, genau.
Und ich habe halt in New York, halt, wie ich bin, allen Leuten mit ein bisschen Spaß gemacht, gesagt, hier ist unsere Hochzeitsreise, keine Sorge, ich hätte sie auch so geheiratet. Ja, das ist nur ein Bonus, weil du hast ja die Wampe gesehen. Und ich habe halt immer ganz nett und freundlich gesagt, das ist unsere Hochzeitsreise und wir haben überall ein Upgrade gekriegt. Mhm. Wir hatten, also in New York, wenn du New York ein Hotelzimmer hast, in New York am Times Square, dann kannst du froh sein, wenn es 9 Quadratmeter hat.
Ja.
Wir hatten fast ein Apartment, eins der teuersten Zimmer, während Neujahr, ich glaube, die teuersten Zimmer, die es gibt, sind genau da. Mhm. Wir hatten halt einen Vorraum, dann hatten wir einen großen Salon mit Couch und so weiter. Wir hatten ein Bad mit Badewanne, ein großes und ein Riesenbett. Also eigentlich unbezahlbar eigentlich. Geil. Haben die uns einfach ein Upgrade gegeben.
Ja.
War ein fantastischer Urlaub, war wunderbar. Wir haben natürlich nicht auf jeden Pfennig geschaut. Ich weiß, dass das ein Riesenluxus ist.
Ja.
Und ich weiß, dass ich vielleicht sogar in meinem Leben nie wieder so einen Urlaub machen werde. Aber dass ich die Möglichkeit hatte, mit meiner Frau, die ich geheiratet habe, weil es die richtige ist, das zu machen, was ich ihr 15 Jahre zuvor erzählt habe, dass das eine tolle Idee wäre, ist auch ein Urlaub für die Ewigkeit.
Wow, wunderschön.
Ich gieße noch mal ein bisschen Salat ein.
Sehr gerne. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, dass das nicht nur in Erinnerung bleibt, sondern irgendwie auch so eine gewisse Magie.
Für dich auch?
Ja, sehr gerne. Ich verstehe die Frage nicht. Danke. Ich fand es in den USA immer ziemlich geil. Ich war in L.A., in Chicago und in New York. Das waren so die großen Städte, die ich gesehen habe. Und wie ich in der letzten Folge sagte, ja auch immer mit Kalkül an die Sache rangegangen, ohne Hotelzimmer. Mhm. Einfach nur hinfliegen und dann gucken. New York bin ich. Wo hast du da damals gewohnt, als du da gelebt hast?
Kew Gardens, Queens. Ich war auf der St. John's University.
Mhm.
Du kennst der Prinz von Zamunda?
Ja.
Die sind noch auf dem Basketballspiel in dem alten Film.
Ja.
Die Mannschaft, die da spielt, ist Red Storm.
Okay.
Das ist die Basketballmannschaft von St. John's.
Okay.
St. John's hat Mehrzahl von Campus. Campen?
Campi?
Campi?
Campata?
Campus.
Ja, Campusse.
Campata. Auf jeden Fall. Psychologie war in Queens, im Queens Campus. Und ich habe dann nicht im Dorm, weil Queens Campus hatte keinen Dorm. Ich hatte tatsächlich ein Apartment in New York.
Kew
Gardens, Queens. Ich hatte kein Auto, aber ich hatte ja alles nebendran gehabt.
Ja,
und es war wunderschön. Es war
wunderschön. Ich habe in der Mulberry Street gewohnt, Chinatown, Ecke, Little Italy, genau, an der Grenze.
Und ist ja Little Italy. Das war so das Standard-Date damals. War essen gehen in Chinatown und danach noch für einen Kaffee nach Little Italy.
Ja, das war schon
flanieren.
Eine tolle Ecke auf jeden Fall. Definitiv. Ich weiß noch, dass ich da, als ich mir eine Kneipe, weil das mache ich als erstes, wenn ich irgendwo bin in einer neuen Stadt, gucke ich halt, was in der Nähe vom Hotel für Kneipen sind oder ob zur Not die Hotelbar halt gut geeignet ist, um da abends zu sitzen und zu versacken. Ja. Ich habe da eine sehr gute Kneipe gefunden, The Whiskey Tavern, direkt um die Ecke von der Mulberry Street, wo ich gewohnt habe. Die gibt es auch heute, glaube ich, noch.
Okay.
Dennis, ach übrigens, der Dennis ist wieder an der Technik.
Dennis, schön, dass du da bist.
Hallo, dankeschön.
Dennis, guck mal nach, ob es die Whiskey Tavern noch gibt. Tavern, T-A-V-E-R-N geschrieben, in Little Italy oder in Chinatown in New York. Könnte sogar tatsächlich auch selbst die Mulberry Street gewesen sein, auf der die war. Ganz kleiner Laden mit Live-Musik, tolle Leute kennengelernt. Bis ich dann irgendwie mal wegen 9-11 was von einem Inside-Job gesagt habe, da sollte ich dann doch besser gehen. Irgendwie, da waren so ein paar Veteranen, die hatten keinen Bock auf so eine Quatsche von einem deutschen
Mann. Muss vorsichtig sein.
Ja, ich hatte
die nehmen das sehr.
Ja, natürlich.
Nehmen das wirklich.
Da habe ich einen Pickleback getrunken. Das war das erste Mal, dass ich einen Pickleback getrunken habe. Das ist ein kleiner Shot Bourbon gemischt mit einem Shot Gurkenwasser.
Nee, kenne ich nicht. Ich kenne einen Boilermaker, ein Bier und einen Bourbon, aber ein
Boilermaker.
Pickle.
Also, es waren, glaube ich, sogar zwei Pinchen. Eins mit Gurkenwasser, eins mit Bourbon. Und das musste dann nach und nacheinander reinschleudern. Der Barkeeper, den ich da kennengelernt habe, witziger Typ, arbeitete, glaube ich, seit 10 Jahren in der Kneipe und hatte noch nicht einmal die Brooklyn Bridge gesehen, die von da einen Steinwurf entfernt war.
ey, das ist so, ich hab in New York gelebt, ich habe die Freiheitsstatue erst mit meiner Frau gesehen, 2018.
Geil,
ich glaube, der Sully war inzwischen. Ich habe ihn dann gefragt, warst du inzwischen? Weil der war damals auch noch nicht.
Das war New York für mich gelebt. Vollkommen unverständlich. Ja, ich habe den Kellner an seinem freien Tag mitgenommen, habe ihm die Brooklyn Bridge gezeigt. In einem einwöchigen Urlaub. Also das ist schon, USA hat mir immer gut gefallen.
Das ist so.
Was ich bei den Amerikanern anfänglich so ein bisschen schräg fand. Ach so, gibt's die Tavern noch?
Die gibt's in der Baxter Street.
Chinatown. Okay. Also wer Bock hat, irgendwie in New York mal unterwegs zu sein, in der Baxter Street.
Fünf Sterne.
Kann ich mir nicht erklären, weil es ist eine wirkliche Spelunke mit voll versifften Toiletten.
Sascha, und so. Wie viele Jahre ist denn das her?
Ja, stimmt.
Wir werden nicht jünger. Vielleicht ist da ein japanischer Investor, der renoviert hat. Da
waren gerade die Türme weg.
Könntest du mal gucken, ob es die Chapel of the Flowers noch gibt in Las Vegas? Das ist wirklich, das ist geschmackvoll. Das ist nicht Elvis und Drive-Thru-Wedding.
Wenn der das Grieche ist, sagt, das ist geschmackvoll.
Wunderschön. Oder? Die haben irgendwie 5, 6 verschiedene Locations zum Heiraten. Wir sind tatsächlich mit einer Limousine abgeholt worden, jeder in der eigenen. Für meine Frau ist ins Hotelzimmer die Glam Squad gekommen und hat die geschminkt und gemacht. Ey, es war schon fantastisch.
Fette Nummer, also, ey. Da hast du aber auch richtig auf den Tisch gelegt für den Urlaub.
Die gibt's noch, ja.
Es geht. Ja, gibt es noch. Chapel of the Flowers muss es geben. Ist eins der Bilder. Und guck dir mal die Bilder an. Das ist schon sehr, sehr dezent. Ja, also da gibt's. Da gibt es richtig, richtig schöne Möglichkeiten zu heiraten.
Ich bin gespannt.
Ja, es ist dezent, es sieht aus wie ein Filmstudio. Also es sieht ja ein bisschen aus wie so eine Kleinstadt.
Okay. Es ist total
geil. Wir werden auch davon mal ein paar Bilder einblenden.
Aber die Chapel an sich sieht hier sehr riesig aus, aber ist, glaube ich, auch ein Weitwinkel aufgenommen.
Geil. Weiße Limousinen.
Oh.
Das ist, da gibt es verschiedene Räume, in denen du heiraten kannst, entsprechend der Leute, die du da hast.
Ja.
Ist total cool.
Und Ich fand das, was mich anfänglich bei den Amis so gestört hat, war diese extreme Offenheit. Wenn man so als so ein verbohrter Deutscher in die USA fährt, irgendwie, dann wird man ja schnell misstrauisch und ahnt hinter jedem irgendwie einen Überfall. Ich weiß noch, dass ich in L.A. zum Beispiel, da habe ich einen Ingenieur kennengelernt in dem Urlaub. Letzte Folge hatte ich ja von Dad erzählt. Und über Dad hatte ich jemanden kennengelernt, der damals bei Messerschmitt Bölkow Blohm gearbeitet hat und die NASA-Landeplattform mitentwickelt hat für die Marslandung.
Okay.
Und der war in Rente mittlerweile, hatte genug Zeit und ist mit mir und seinem Pickup durch die Gegend und hat mir halt die Queen Elizabeth gezeigt, das Schiff, was da vor Anfang liegt. Ist nach San Diego mit mir runter, hat sich ein paar Kapellen angeguckt mit mir und so. Und der war auch mit mir in einem Tiefsee-Aquarium in Long Beach. Long Beach kannte ich sonst nur von der Band Sublime irgendwie. Fand ich immer ziemlich geil, den Beat, der daherkommt. Aber hab gedacht, das ist, ich gehe normalerweise nicht in solche Tiefsee-Aquarien oder so Delfin-Shows und sowas. Ja, finde ich verabscheuend.
SeaWorld und so.
Ja, schrecklich. Aber da bin ich damit rein, weil er fand das ganz toll. Ich musste mir das angucken. Und die hatten so eine Tiefsee-Abteilung mit so Quallen und sowas. Fand ich super interessant. Und da habe ich vor der Toilette auf den besagten Ingenieur gewartet. Der musste mal austreten und warte vor der Toilette. Und dann stellt sich neben mich ein Familienvater, der auf seinen kleinen Sohn wartet und fragt mich einfach, wie es mir geht und wie es mir hier gefällt.
Ja, how you doing?
Genau. Klar. Und ich komme mit dem ins Gespräch und quatsche mit dem. Der geht wieder weg. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe geguckt, ob mein Portemonnaie noch da ist. Ich habe mich so asozial
gefühlt. Das war so schlimm. Ja, es ist so.
Die sind einfach nur nett.
Und aber du musst vorsichtig sein, wo? Also das,
natürlich.
Es ist nicht so, dass es in Amerika keine Kriminalität gibt. Ach. Gottes Willen.
Also, wir haben ja letztens
gesagt, ich habe mit Inglewood gewohnt. Auch erfunden. aber nee, also der Amerikaner an sich, boah, ich klinge wie 90.
Das ist ein Patentenkerl.
Der Amerikaner an sich, der ist schon sehr freundlich und sehr offen.
Ja, und ich mag es mittlerweile auch lieber, wenn ich in den USA bin und da ist diese gespielte, manchmal übertriebene Freundlichkeit, so, oh, I like your hair, I like your shoes. Und ich denke mir so, ey, du hast nicht mal richtig hingeguckt. Finde ich aber besser, als wenn du hier morgens um 7 Uhr in der Nordstadt in die Bahn steigst und jeder, der dich anguckt, sieht so aus, als wenn er dich ein Messer in die Rippen rammen will. Und wird das wahrscheinlich auch machen.
Das geht schon los, wenn du im Restaurant bist und gefragt wirst, was du haben möchtest. Und du sagst, ich hätte gerne das und das. Und der Kellner sagt, excellent choice. Ja. Das ist halt schon irgendwie cool. Also nochmal bestätigt worden.
In New York war ich in Luger Steakhouse. Peter Luger.
Ja.
Also das war wirklich, ich bin da, tatsächlich habe ich damals den Flug nach New York gebucht, nachdem ich den Platz im Restaurant reserviert hatte, weil du das andersrum sonst nicht hättest timen können. Das heißt, ich musste mir erst den Platz im Restaurant sichern und habe daraufhin den Flug ausgesucht. Hatte kein Hotel, aber ich wusste, in welchem Restaurant ich essen werde. Ich hatte es in irgendeinem Zeitungsbericht gesehen mit diesen abgehangenen Wagyu-Stücken, die da haben und Porterhouse, das dann so dry-aged, verschimmelt, kontrolliert und so. Das war schon
beeindruckend. Ich glaube, ich habe ein Foto, wo ich davor stehe, aber nicht das in New York, sondern im New York, New York Casino,
genau.
Wo ich vor diesen Abhängen, ich muss mal gucken, ob ich es habe, dann, wenn ich es noch habe, dann.
Die beiden könnten unterschiedlicher von innen nicht sein,
eigentlich. Ja, ja.
Ich habe da damals, das ist auch eine Kurzgeschichte, in meinem zweiten Buch, bin ich da, erst wollten die mich nicht reinlassen, die haben mich an der Tür gesehen und hatten keinen Bock drauf, irgendwie, ich war normal gekleidet und so, aber die Tätowierungen passten ihnen nicht so, aber ich habe dann gesehen, hier, mein Name ist auf der Liste, ich habe da reserviert und haben sie mich dann doch reingelassen. Okay. Und mit so einem alten Kellner, irgendwie, dem ich dann noch ein 20 irgendwann zugesteckt habe, lief der Abend dann richtig rund, bin dann da irgendwie auch noch mit so ein paar älteren Damen an den Tisch gekommen, irgendwie, wir haben ein paar Shots zusammengesoffen und so, das war ein geiler Urlaub. New York bleibt immer in Erinnerung.
New York, ich kenne niemanden, der sagt, New York ist ganz okay.
Nein.
Entweder lieben
Scheiße die Leute oder super.
Oder die hassen es.
Na klar.
Eins von beiden.
Es ist einfach eine der schönsten Städte,
finde ich. Das ist die Stadt, New York ist New York, du kannst es nicht vergleichen.
Ja.
Du kannst auch L.A.
Wie Iserlohn.
Es ist wie der Sauerlandstadt. Nein, aber New York ist schon was Besonderes. Aber jetzt nicht nur die Brooklyn Bridge, nicht nur dies und jenes, sondern wirklich, geh mal nach Brooklyn, geh mal nach Sheepshead Bay, wo du so Apartments hast, wo du dann die man aus den Filmen kennt, das alte Lagerhäuser waren, wurde dann mit dem Aufzug hochfährst.
So, genau.
Geh, guck dir das an. Ja. New York ist wunderbar.
Das fand ich auch in Chinatown total toll. Irgendwie. Das muss ja nicht immer Williamsburg
die
sein.
Die Preise sind unglaublich inzwischen. Ja, das kann kein Mensch mehr zahlen.
Nein, das ist unglaublich.
Aber wunderschön.
Ja, das ist es tatsächlich. Mega. Mein Lieber.
Genug Urlaube für
es
jetzt.
Es war mir ein inneres Partyhütchen, mal wieder mit dir hier zusammenzusitzen bei einem Gläschen Apfelsaft.
Sascha, mit dir unterhalte ich mich am liebsten.
Ach, das macht so einen Spaß.
Jetzt machen wir als nächstes noch das Season-Finale das nächste Mal.
Genau.
Und dann haben wir die erste Staffel fertig.
Da freue ich mich schon.
Da sagen wir den Leuten auch, was als nächstes kommt.
Sehr geil.
Also.
Die werden Augen machen.
Bis zum nächsten Mal.
Zum Wohl, mein Lieber.
Zum Wohl. Dennis, hasta la pasta, mein Freund.
Schön. Schön, schön.
Geil.